Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Eine herrliche Komödie, die mitten im Kunstbetrieb spielt, so könnte man Christoph Magnussons neuen Roman ganz kurz beschreiben. Im Mittelpunkt dieses Buchs steht ein berühmter Maler, K.D. Pratz. Der lebt seit langem auf einer Burg im Rheingau und jetzt soll in Frankfurt einen eigenen Museumsbau bekommen. Aber der Förderverein des Museums Wendevogel muss noch zustimmen, also geht die nächste Exkursion auf diese Burg. Und dieser Zusammenprall von Kunstinteressierten und dem Künstler ist wirklich ein großer Spaß, muss ich sagen, aber es stecken auch tatsächlich viele interessante Fragen über unsere Zeit und über die Kunst darin. Und ich freue mich, dass Christoph Magnusson jetzt hier ist. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, Frau Gerg, guten Morgen.
Sie haben ja mal Kirchenmusik studiert, Sie haben schon wirklich einige Texte veröffentlicht, Romane, ein sehr erfolgreiches Theaterstück, was an über 100 Bühnen gelaufen ist. Sie übersetzen aus dem Isländischen, da haben Sie familiäre Wurzeln hin. Was hat Sie denn jetzt da in diesen Kunstbetrieb gezogen?
Ja, das sind eigentlich Erfahrungen, die ich also in den letzten, ja sicherlich 20 Jahren gesammelt habe, eigentlich in Museen. Also es hat mich immer wieder fasziniert, wie da auf der einen Seite diese großen Künstler und Künstlerinnen-Persönlichkeiten sind, also diese riesigen Egos, kompromisslos. Und auf der anderen Seite dann ja dieses doch recht gediegene bürgerliche Publikum, was sich das dann alles so anschaut. Also Leute, die eigentlich aus einer Welt kommen, wo man ohne Kompromiss eigentlich überhaupt nicht weiterkommt. Und dachte, das ist eigentlich unglaublich spannend, also was dann jeden Tag in so Museen, also für Gegensätze aufeinanderprallen. Ich habe das zuletzt gesehen, das ist auch schon ein paar Monate her, in der Berlinischen Galerie war von der Künstlerin Dorothy Janone eine Ausstellung. Und also wirklich auch zum Teil sehr, sehr drastische Darstellungen von Sexualität. Und davor stehen dann diese gediegenen Paare und gucken sich das an und haben noch so den Audioguide und so. Und finden das alles mal unglaublich interessant. Und das hat mich wirklich daran seit Jahren fasziniert. Also dieser Zusammenprall von der gediegenen Bürger Welt und diesen Extremen, die weiterhin ja viele Künstler und Künstlerinnen vertreten.
Also ich muss sagen, Sie haben da wirklich auch ganz tolle Figuren geschaffen in diesem Förderverein. Da ist das pensionierte Pastoren-Ehepaar, die eben genau das machen, die Interpretation, das kritische Bewusstsein vertreten. Die Mutter des Erzählers ist Psychologin, sie ist die Vorsitzende des Fördervereins und versucht dann auch immer dieses Psychologische da noch mit reinzubringen. Der Museumschef ist auch, finde ich, eine echt gelungen. Ja, und wenn die diskutieren, und man liest diese Dialoge von ihnen, dann hat man so das Gefühl, man ist da so mittendrin und ist dabei, wie in einer Komödie. Wo haben Sie das so abgelauscht, dass das so genau den Ton trifft?
Also das ist, also ich bin jetzt nicht inkognito in einen Förderverein eingetreten.
Mitstenografiert.
Also das jetzt nicht. Ich kriege interessanterweise jetzt Einladungen von einigen Fördervereinen, ob ich jetzt beitreten will. Insofern fühlen die sich offenbar auch jetzt nicht zu arg durch den Kakao gezogen.
Sie waren nicht von einer Vernissage zur nächsten.
Doch, das schon. Aber wirklich immer nur so als Zaungast. Und was mich hieran eben auch wirklich interessiert hat, es gibt ja nun eigentlich viele Künstlerromane, aber einen Roman wirklich über diese Kunstbegeisterung von diesen Kunstfans, das habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Und das hat mich wirklich interessiert, weil ich wollte die ja nicht so nur so parodieren oder sowas, sondern ich finde es ja eigentlich eine tolle Sache, dass sich so viele Leute für Kunst interessieren. Und gerade diese Chefin von dem Förderverein, diese Psychologin, das ist ja auch eine Frau, also für sie ist das der Lebensinhalt neben ihrem Beruf und ihrem Sohn, wirklich dieses Kunst sehen, über Kunst nachdenken, über Kunst lesen und sich auch davon immer wieder herausfordern lassen. Also vielleicht noch so ein ja aus den 70er Jahre kommendes Nachdenken über Kunst, dass man sagt, nein, man möchte herausgefordert werden in seinen Rezeptionsgewohnheiten und immer wieder neu anfangen zu denken. Und das da hat sich, glaube ich, auch was verändert. Aber eigentlich ist das ja wahnsinnig toll, dass es so viele Leute gibt. Das heißt, ich wollte die jetzt nicht persiflieren.
Nee, das machen sie auch nicht. Also ich finde, das ist extrem witzig, aber sie machen sich überhaupt nicht darüber lustig. Aber was ja schon im Raum steht, ist, dass dieser Künstler, der K.D. Pratz, da gibt es ja wüste Szenen dann zwischen diesem Förderverein und ihm. Und er natürlich sagt, für sie ist das hier quasi die Wochenendunterhaltung und sie polieren ihr Ego auf durch diesen Konsum von Kunst. Und für ihn ist das aber ja sein Leben. Er wirft ja alles in die Waagschale. Und diese Diskrepanz, auf die gibt es ja auch keine Antwort, oder?
Nö, eine Antwort gibt es darauf nicht, aber trotzdem kann man ja dann diesem Konflikt hinterher spüren und einfach gucken, was dieser Konflikt genau bedeutet. Damit ist ja schon mal eigentlich viel, viel geholfen, wenn man jetzt Konflikte nicht unbedingt lösen will, sondern erstmal einfach tiefer einsteigt und sieht, wo kommt das her. Und man muss auch fairerweise sagen, dieser Künstler poliert sein Ego auch ganz schön
auf
damit. Das ist ja auch das Verrückte, diese beiden Welten, die bürgerlichen Kunstfans und die Großkünstler, die brauchen einander ja. Und das ist ja auch wieder eigentlich was ganz Interessantes an der Kunst, dass da zwei verschiedene Welten zusammenkommen, die sehr unterschiedlich sind, aber doch ohne einander nicht können. Und ja, da war es mir natürlich auch wichtig, was das für viele tolle, humorvolle Auswirkungen haben kann. Und da habe ich schon dann auch so ein bisschen recherchiert und einfach Freunde gefragt, die in Museen arbeiten, die Kunsthistoriker sind und sowas. Das ist natürlich eine Welt, die auch schon eine unglaubliche Komik in sich drin hat.
Sie haben ja da auch wirklich lustige, tolle Szenen. Zum Beispiel der Künstler, der will dann gar nicht mit denen zum mittelalterlichen Altar fahren, sondern führt die in eine Bäckerei, die er für total authentisch hält. Da wird seit 200 Jahren noch echtes Brot gebacken, aber da stehen dann schon so bärtige Hipster und arbeiten da und fotografieren alles für Instagram. Also dieses Authentische, was ja in der Kunst auch so ein wichtiger Begriff ist, wonach ja dieser Förderverein auch giert, jetzt mal diesen echten Künstler zu sehen, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja eigentlich eine Chimäre.
Ja, aber dieser Malerfürst, dieser Kadi Pratz, der kann natürlich diese ganzen Sachen, die nicht in sein Weltbild passen, hervorragend ausblenden. Also da stehen die im Hintergrund und fotografieren die Törtchen für Instagram und er sagt nur, hier hätte schon Goethe sein Brot kaufen können, weil die eben dann, was die schon seit 1820 gibt. Und das ist, glaube ich, für diese Persönlichkeit dieses Künstlers sehr wichtig. Der bastelt sich seine Welt halt so zurecht, wie er will. Der ist eben auf dieser Burg jetzt schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger isoliert und verbringt die ganze Zeit mit Malen und mit die moderne Welt schlimm finden. Das heißt, das ist natürlich auch so ein Beispiel für eine gewisse Generation von jetzt, ich würde mal sagen, hauptsächlich männlichen Intellektuellen, die jetzt vielleicht so 70 sind oder älter und die natürlich dauernd den Kulturverfall hinter jeder Ecke sehen. Und am schlimmsten ist natürlich das Internet. Und so jemand ist natürlich auch dieser Kadi Pratz. Und das ist natürlich wiederum auch eine Sache, die auch natürlich eine große Komik hat, also dieses Schlimmfinden von allem. Aber auf der anderen Seite natürlich auch etwas, was unsere Kultur schon auch sehr geprägt hat. Also einfach diese Form von Nörgelei, die dann viele Leute automatisch schon für Intellektualität halten und für kritisches Bewusstsein. Dabei ist es erstmal nur ein automatisches Schlimmfinden von allem Neuen.
Jetzt kommen ja auch viele reale Bezüge im Buch vor. Es gibt natürlich diese echten Orte, aber es gibt auch einzelne Figuren. Kadi Pratz war in ihrem Buch mal mit Marina Abramović zusammen. Hatten Sie denn auch einen realen Künstler vor Augen oder verraten Sie mir das nicht?
Ich hatte keinen vor Augen. Also sonst würde ich es wahrscheinlich jetzt hier verraten. Aber es ist eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Typen, die es eben gibt. Und das sind gar nicht auch mal nur so Künstler. Also mir fallen da auch Verleger ein aus dieser Generation, Galeristen. Also eigentlich dieser Typus des Großkünstlers, der hat mich eigentlich interessiert. Also es steht da jetzt keine einzige konkrete Person dahinter.
Aber Sie haben schon auch tolle Werke beschrieben. Also ich muss sagen, ich würde zum Beispiel diese zwei großformatigen Frauenbilder, die in der Winzerei beguckt werden dann von diesem Förderverein, die würde ich wirklich gerne sehen. Haben Sie sich da so einen richtigen Werkkosmos ausgedacht zu diesem Künstler? Haben Sie gemalt auch zu Hause?
Gemalt habe ich nicht. Ich kann leider absolut nicht malen, aber es hat mir natürlich schon Spaß gemacht, mir diese ganzen Bilder auszudenken, die der im Kopf hat. Also es gibt ja auch ein Bild, der Malerfürst vom Universum aus betrachtet, eine riesige weiße Leinwand mit einem ganz, ganz kleinen schwarzen Punkt. Oder eben diese Frauenbilder, die Sie ansprechen, wobei das natürlich Frauenbild da auch wieder so doppeldeutig gemeint ist, weil natürlich auch zu dieser Form von älterem männlichen Künstler auch ein gewisses Frauenbild gehört. Und das prallt natürlich dann wiederum auf die Vorsitzende von diesem Förderverein, die Psychologin, die eben auch in den 70er Jahren sozialisiert ist, aber natürlich sehr feministisch und das eigentlich sehr, sehr problematisch finden müsste, was der macht, aber gleichzeitig so eine große Faszination hat für diese Form von Großkünstler. Und das ist eine Sache. Ich sehe das auch in meiner Familie ganz oft. Also so, wenn ich so an meine Mutter denke oder an meine Tante, das sind feministisch sozialisierte Frauen, aber auf der anderen Seite sind es eben, finde ich, also so diese ganzen Klaus Peimann und Peter Zadek und so, die begeistern sich natürlich für diese ganzen großen Männer in der Kunst. Und das ist natürlich auch ein gewisser Widerspruch, aus dem in dem Roman eine gewisse Gesellschaftsanalyse kommt und natürlich auch wieder eine Menge Potenzial für komische Szenen.
Und ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende geht es quasi, läuft es darauf hinaus, dass wenn man auch die Kunst zerstört oder irgendwas damit macht, wenn man so einen gewissen Status erreicht hat, kann man eigentlich machen, was man will. Es wird immer noch wertvoller. Ging es Ihnen auch darum, das zu zeigen, dass dieser Kunstbetrieb auch irgendwie so ein Selbstläufer-Ding ist?
Ah, das war mir eigentlich gar nicht. Also so, ich finde es interessant, es wird jetzt manchmal so wahrgenommen als eine große Kritik am Kunstbetrieb. Das finde ich interessant, dass es diese Wahrnehmung gibt. Das war mir jetzt aber während des Schreibens gar nicht so wichtig, weil ich wollte nichts anprangern. Ich wollte wirklich gucken, was treibt diese Menschen um und was passiert da. Das hatte jetzt so, ich will auch nicht zu viel verraten, das hatte gewisse Konsequenzen. Aber ich finde es jetzt interessant, einfach so bei dem, was ich bis jetzt höre an Reaktionen zu dem Buch, dass manche das deswegen für einen unglaublich menschenfreundlichen, eine Buchhändlerin hat gesagt, kulturoptimistischen Roman. Auf der anderen Seite gibt es manche, die es auch wiederum als sehr scharfzüngige Satire sehen. Also offenbar zwei komplett unterschiedliche Lesarten. Und das finde ich natürlich immer wunderbar, wenn so ein Buch neu erscheint und ich hatte im Kopf eine Version davon, wie man das lesen könnte. Und dann kommen auf einmal ganz andere Leute, die das Buch ganz anders lesen.
Auf jeden Fall macht es riesig Spaß, Ihr Buch zu lesen, Christoph Magnus. Und vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke auch.
Und der Roman Ein Mann der Kunst ist beim Verlag Antje Kunstmann erschienen. 240 Seiten hat er und kostet 22 Euro. Und es gibt auch eine Hörbuchfassung dazu.